Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 159. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die 11. im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Matthias Wörner vom Hofgut Wörner in Durbach. Damit befinden wir uns diesmal in der Ortenau, einem weinbaulichen Teilbereich von Baden. Auf das Gespräch mit Matthias war ich besonders gespannt, weil ich ihn als einen weinbaulich ungemein tiefsinnigen, durchdrungenen Winzer und zugleich feinfühligen und nachdenklichen Rebenversteher kennengelernt habe. Wie geht er ran an so einen ja keineswegs einfachen Weinjahrgang? Welche Überlegungen liegen seinen Entscheidungen zugrunde? Und wie geht er mal mit drohendem Wassermangel, ein andermal mit zu viel Feuchtigkeit und damit verbundenem Fäulnisdruck um? Wie kompromisslos organisiert er die Lese? Schließlich will er ja im Keller ohne Reinzuchthefe, Schönungsmittel und Filtrationstechniken auskommen und auch in 2023 einen ebenso tiefen, entspannten Wein auf Flaschen füllen wie in den Jahren zuvor. Fragen über Fragen. Seid gespannt, was Matthias dazu zu sagen hat und freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Los geht's! Hallo, lieber Matthias, ich sage ganz herzlich willkommen hier im Podcast Genuss im Bus und schicke einen herbstlichen Gruß nach Durbach ins Badische.
Ja, hallo Wolfgang. Schön, dass wir wieder zusammenkommen. Liebe Grüße natürlich auch nach draußen.
Erlaub mir als Eingangsfrage, was hat dich in diesem Jahr mehr außer Atem oder in Atem gehalten? Die Geburt eures ersten Sohnes oder die Sorge um die Gesundheit der Reben und die Kapriolen des Wetters?
Ha, also unser Neuzuwachs ist ein ganz großes Glück. Ich meine, da steht natürlich auch eine gewisse Anstrengung auch dahinter, aber die freudige Seite überwiegt natürlich bei allem. Von dem her ist es auch eine Anstrengung, die man gerne mitnimmt. Beim Weinberg war es natürlich, ich glaube, mit eines der herausforderndsten Jahren, wie ich es bis jetzt gehabt habe.
Okay. Nimm uns doch mal, auch die Hörer und Hörerinnen mit, durch den Weinjahrgang 2023. Wie ging es los? Wie würdest du das erste Vierteljahr bewerten? Was waren dann die Herausforderungen in den Etappen danach? Aber vielleicht Schritt für Schritt.
Ja, also Anfang des Jahres war es so, dass wir zumindest mal einen eher feuchteren Start hatten. Wir hatten eine sehr gute Frühjahrsfeuchtigkeit, recht viel Niederschlag, moderate Temperaturen. Das heißt auch, ich meine, wir haben ohnehin eigentlich keine Probleme mit Frost, aber das war dieses Jahr auf jeden Fall auch kein Thema. Und hatten dann eigentlich das komplette Frühjahr über eigentlich immer eine schöne Feuchtigkeit, was auch den Boden natürlich aufgefüllt hat, Ressourcen wieder ein bisschen auffüllen konnten. Mhm. Und hatten dann beispielsweise im Mai schon knapp 300 Liter. Mhm. Ja, das ist manchmal für andere Weinanbaugegenden der Jahresniederschlag. Und ich hatte beispielsweise auch mit einem Kollegen vom Kaiserstuhl da mal gesprochen. Ich meine, wir sind ja beide Baden. Lass es 60 Kilometer zwischen uns sein. Die hatten da zu dem Zeitpunkt 60 Liter. Mhm. Und waren wir da fast an der Dürreerscheinung. Mhm. Im Frühjahr und wir halt hingegen schon bei 300. Von dem her siehst du da schon auch die topografischen Unterschiede. Ja. Und was auch der Schwarzwald so mit sich bringt. Regen ist auf jeden Fall ein unheimlich hohes Gut. Von dem her bringt es zwar auch vom Pflanzenschutz und von der Pflanzengesundheit gewisse Herausforderungen mit sich, aber ich glaube, dass man eher froh drum sein muss, dass es auch regnet. Mhm. Genau, und Ja, die feuchtere Witterung hat dann natürlich gerade im Frühjahr zum Austrieb auch verstärktes Augenmerk auf Pflanzenschutz gebraucht, gerade was Peronospora angeht. Das haben wir dann aber auch gut in den Griff gekriegt. Und ja, dann ging es eigentlich weiter zur nächsten Stufe Richtung Blüte. Die Blüte hat ein enorm schönes Wetter erfahren. Was der Blüte aber nicht immer ganz zugute kommt, zumindest was die Verrieselungsthematik angeht. Das heißt, die Blüte hatte eigentlich keine Störung erfahren. Das heißt, wenn die Blüte mal einen kalten Wind abbekommt,
Ist das gar nicht schlecht, ne?
einen leichten Regen, dann werden halt weniger Bärchen befruchtet. Bedeutet ein bisschen zerrieseltere Traube, mehr Mischwerigkeit. Genau, das war dieses Jahr nicht der Fall. Und von dem her hat man da dann schon gemerkt, dass es über die Vegetationszeit hin gewisse Eingriffe auch unsererseits braucht, um einfach auch wieder Lockerheit in die Traube reinzubekommen.
Es sieht aus wie ein Bilderbuch, wie eine Bilderbuchblüte, ne? Aber dann ist der Fruchtansatz too much.
Genau, richtig. Genau. Das Problem ist ja, dass wir, ich meine, Riesling als Beispiel ist jetzt zu nennen, wenn der Riesling eher so am Stresslevel gefahren wird. Also das ist auch generell unsere Philosophie, möglichst viel Antagonismus aufzubauen, um gegen den Wuchs der Rebe auch ein bisschen zu wirken. Also so beispielsweise die Dauerbegrünung im Unterstockbereich versuchen wir auch nur zu mähen. Oder auch einfach mal ein bisschen wachsen zu lassen, um einfach mehr Konkurrenzleistung auch gegen die Rebe dann auch aufzubauen, gerade wenn auch viel Wasser verfügbar ist. Wir machen keine Düngung. Dementsprechend ist auch wenig Stickstoff als Beispiel vorhanden. Wenn, dann ist nur eine dezent organische Düngung, die wir Jahr zu Jahr dann vornehmen. Und gerade der Riesling zerrieselt, da kommt dann auch wahrscheinlich der Name her. Da dann auch ganz schön. Und aber sämtliche Burgunder in diesem Jahr haben halt eine satte Blüte angesetzt. Und zusätzlich dazu wird ja im Vorjahr, also 2022, im Sommer, schon mal die Gescheinsanzahl gebildet in der Knospe. Und da damals dann, das müsste so im Juni gewesen sein, auch die Bedingungen ganz gut waren, hat es zum einen halt viele Gescheine schon mal als Grundlage gebildet und jetzt halt auch zu den Gescheinen noch die Bärenanzahl.
Also, wenn ich dich damals gefragt hätte zu dieser Zeit nach der Blüte, dann hättest du gesagt, ja, das sieht alles gut aus, aber wir müssen ein Augenmerk darauf haben, dass möglicherweise die einzelnen Stöcke zu belastet werden mit zu viel Frucht. Also da müssen wir noch ein bisschen mehr gegensteuern als in einem normalen Jahr.
Zu welchem Zeitpunkt meinst du jetzt?
Nach der Blüte, also in dieser Phase, wo du gesehen hast, wie groß und üppig der Fruchtansatz ist.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, es geht hier ja um zwei verschiedene Aspekte. Zum einen, was für Weine will man produzieren? Und zum anderen, wie kann man denn die Traubengesundheit gewährleisten? Und du kannst natürlich, das ist auch was, was ich ganz gerne mache, aber es ist sehr aufwendig, beispielsweise auch in die Blüte rein ein bisschen entblättern. Also das ist eine leichte Handentblätterung, die ich da dann von der Schattenseite durchführe, um so ein bisschen einen Störfaktor reinzubringen. Dass dann die Rebe sagt, oh je, uns werden Blätter genommen, lass uns lieber ein paar Blüten wieder abstoßen. Das hat aber auch schon Jahre gegeben, da hat es besser funktioniert. Also ich habe es dieses Jahr schon auch bei den wichtigen Burgunderparzellen durchgeführt. Aber da haben wir auf jeden Fall gesehen gehabt, dass die Ertragslast in den Burgundern zu hoch ist und wir halt den Sommer über gefordert sein werden, das auch ein bisschen einzustellen, dass auch die Rebstöcke nicht überlastet werden.
Wie war dann die Zeit von der Blüte bis zum, ich mach mal Traubenabschluss oder sogar noch einen Tick weiter bis zur Veraison? Da ging es ja dann teilweise auch wieder mit viel Wärme und Sonne weiter, oder?
Absolut. Absolut. Wir hatten dann wieder eine Phase, die extrem trocken war und mit sehr warmen Temperaturen verbunden. Durch die Frühjahrsniederschläge hatten wir aber auf jeden Fall schon mal einen gewissen Puffer aufbauen können. Und ich glaube auch, dass das vielleicht auch das Klima der Neuzeit auch sein kann. Dass wir halt bestimmte Wetterphasen haben, die gefangen sind in ihrer
In ihrer Art, ne?
und sich halt nicht von der Stelle bewegen. Und so hast du halt mal ein sehr nasses Frühjahr über mehrere Wochen oder jetzt einen sehr heißen Sommer über mehrere Wochen. Und ich denke halt, dass einfach diese Extremen für bestimmte Zeitpunkte einfach noch mal stärker kommen werden. Naja, die Trockenheit war dann in dem Grunde als aber auch für uns gar kein Thema, gerade durch die Frühjahrsniederschläge.
Ja.
Wir hatten eigentlich einen sehr regulierten Pflanzenwuchs und hat dann eigentlich auch ganz gut ausgeschaut. Also ich war auch Ende Juli absolut positiv gestimmt, zwar energetisch schon sehr beansprucht, weil wir halt echt durch die Grünlese, die braucht halt im Grunde fast so viel Arbeitskraft wie
Wie die
auch die
Lese.
eigentliche Lese. Und ich bin eigentlich auch kein großer Freund von der Grünlese, weil ich halt sage, ich will lieber die Rebe in ihrem Nährstoffangebot am unteren Limit halten, dass sie schon von sich aus nicht so viel Ertrag auf sich nimmt. Aber das war einfach ein verrücktes Jahr, was so auch mein Vater beispielsweise noch nicht erlebt hat.
Grüne Lese war auch Traubenhalbierung ein Thema, oder habt ihr das nicht gemacht?
Absolut, ja, genau. Ja, dann hast du halt eine Traubenhalbierung gemacht und dann kamen die ersten Niederschläge danach. Und es gab Anlagen, da bin ich zweimal durchgegangen. Da hast du nach dem ersten Mal oder beim zweiten Mal Anlage betreten. Hätte nicht gedacht, dass du da schon mal was rausgeschnitten hast. Also
Wahnsinn.
das war echt verrückt. Und da war dann auch schon ein bisschen absehbar, dass es auch, was die Traubengesundheit angeht, herausfordernd wird, weil dann irgendwann, wenn dann einfach auch, gerade jetzt August, September, waren es, glaube ich, noch einmal runde 250 Liter Regen, was dazugekommen ist. Das treibt natürlich auch das Beerenwachstum an. Und je mehr Beeren natürlich da sind, umso höher dann die Gefahr, dass sie sich auch dann ab einem gewissen Zeitpunkt anfangen abzudrücken. Und unabhängig davon, auch die Beerenhaut, wenn sie so mehrere Zyklen durchgeht, irgendwann auch an Struktur und Festigkeit verliert. Also selbst einzelne Beeren, die nicht unbedingt abgedrückt wurden, hast dann schon gemerkt gehabt, dass die Haut porös wird und mögliche Infektionen dann auch kommen.
Verstehe. Also, wer genau hingeguckt hat, konnte die Gefahren, die da lauern, die Gefahren, die da lauern, sehen. Mit Pflanzenschutz konnte man da wahrscheinlich gar nicht groß eingreifen, ne?
Nee, da sind auch dir in dem Fall als Winzer in der Art und Weise, wie du arbeiten möchtest, dann auch die Hände gebunden. Du kannst wohl mit Kaolin beispielsweise, mit einer Tonerde mit hohem pH-Wert versuchen zu neutralisieren und durch Farbeinwirkung, also hat eine leicht weißliche Farbe, versuchen auch Fliegen von den roten Trauben fernzuhalten. Es gibt Möglichkeiten, aber am besten ist eigentlich, wenn du es schaffst, die Traube recht mischbärig und locker in die Reifephase reinzukriegen.
Laubwand nochmal bearbeiten. Bringt das noch was, wenn du jetzt da noch ein paar Blätter wegnimmst, damit es besser abtrocknen kann?
Ja, bedingt. Ich bin auch kein großer Freund von zu viel Blätter wegnehmen. Ich meine, wir haben das große Glück, dass wir meistens eine West-Ost- oder Ost-West-Zeitung haben. Das heißt, durch den Sonnenverlauf im Spätjahr haben wir immer eine beschattete Traubenseite. Da kann man dann schon auch mal ein paar Blätter wegmachen für die Durchlüftung. Ansonsten bin ich auch eher ein Freund davon, die Trauben eher ein bisschen in der Beschattung zu lassen, weil wir hatten ja dann doch auch noch mal Temperaturen, die fast auf 40 Grad hochgegangen sind.
Ja.
Und unabhängig, ob jetzt ein Sonnenbrand auf der Beere stattfindet, verkochen die halt meiner Meinung nach ein paar wichtige Aromen. Und ja, es war dieses Jahr ganz ehrlich auch ganz schwierig, die richtigen Entscheidungen immer zu treffen. Beispielsweise jetzt im Unterstockbereich zu mähen. Einerseits will ich es wachsen lassen, dass die Rebe mehr kämpfen muss und vielleicht auch weniger Wasser beispielsweise jetzt in die Trauben verlagert werden. Auf der anderen Seite musst du auch schauen, dass du eine gewisse Durchlüftung hast, auch im Unterstockbereich, dass halt auch die Trauben dann wieder gut abtrocknen nach dem Niederschlag. Genauso mit Laubschnitt. Da ist auch so, dass ich eigentlich einen Laubschnitt im Jahr anpeile. Auf der anderen Seite, wenn du dann jetzt nicht gewickelt hast, sondern ja, das Ganze ein bisschen lockerer dahängt, dann staut sich auch unter so einer Laubwandkuppe gerne mal ein bisschen feuchte Luft an. Und da war dann auch so die Frage, nimmst du jetzt die Apikaldominanz, so dass wieder ein bisschen mehr Kraft in die Beere reingeht, was ich eigentlich vermeiden will, oder schaust du, dass einfach die Anlage nach dem Niederschlag wieder besser abtrocknet? Also herausforderndes Jahr, aber so ist es nun mal.
Also doch eine Reihe von so Zielkonflikten, ne?
Absolut.
Wenn du das eine tust, dann handelst du dir auf der anderen Seite ein Problem ein und umgekehrt. Das macht die Sache nicht einfach.
Vielleicht ist es auch manchmal gar kein Problem. Vielleicht denkt man manchmal auch ein bisschen zu ideologisch. Manchmal muss man auch einfach machen. Weil, ja, ich meine, zwei Wege gleichzeitig kann es in dem Fall halt nicht gehen. Und am Ende geht es halt darum, dass wir das Bestmögliche aus dem Jahr machen. Und das haben wir unterm Strich dann, glaube ich, auch echt gut erreicht.
Also ich war jetzt stehen geblieben bei, es gab dann nach dieser schönen, trockenen, sonnigen Phase im Mai, Juni bis vielleicht Mitte Juli, gab es dann vor allen Dingen Ende Juli und im August diese nochmal diese 250 Milliliter Millimeter Regen bei euch, die das Ganze dann schwierig gemacht haben, weil es Fäulnisdruck gab.
Genau, also die Sache war, Fäulnisdruck jetzt gar nicht so direkt, weil bevor die Fäulnis oder die Pilze kommen, hatten wir jetzt bei solch warmen Temperaturen, wir hatten ja zusätzlich zum Niederschlag immer noch sehr warme Temperaturen. Und das war dann halt für die Fruchtfliegen, für die Essigfliegen, auch Kirschessigfliegen ein gefundenes Fressen. Von dem her war es halt so, dass dann schon Ende August bei mir die Lese indirekt angefangen hatte. Und zwar mit einer Negativlese in den gefährdeten Parzellen. Heißt, wir sind dann reingegangen und haben sämtliche Infektionen rausgeerntet und haben es aus dem Weinberg rausgenommen, verkompostiert, um da dann ja den Infektionsherd so ein bisschen zu dämmen. Von dem her hat dann in den letzten zwei Augustwochen das Ganze schon angefangen. Und mir geht es natürlich darum, auch ein bisschen die Frucht und die Arbeit auch zu schützen, die man halt das Jahr über reingesteckt hat. Und gerade mit der Art und Weise, wie wir halt Wein produzieren, ohne Hefezusatz, ohne Schönung, ohne Filtration, ist bei einer Spontangärung halt extrem wichtig, dass du die ja reine Traube eigentlich reinbekommst. Mhm. Und von dem her sind wir dann schon im August durch und haben rausgeschnitten. Wir haben ja auch das Phänomen, dass bei warmen Temperaturen beziehungsweise pro Grad Celsius die mikrobielle Aktivität um eine Zehnerpotenz steigt. Das heißt, man kann sich dann vorstellen, dass wenn schon eine gewisse Infektionslast im Weinberg ist und nochmal warme Tage kommen, warmfeuchte Tage, warme Nächte, dann kann das echt auch explodieren. Mhm. Und so war es uns dann halt wichtig, frühzeitig dran zu bleiben, in den sauren Apfel zu beißen und halt nicht irgendwie jetzt zur Ruhe kommen nach einem anstrengenden Jahr, sondern halt auf der gleichen Intensität weiterzumachen und dann nahtlos eigentlich in die Lese überzugehen.
Wie viele Leute hast du gebraucht, um das zu tun?
Gut, ich hatte dann Ende August schon meine zwei Praktikanten. Da sind wir dann zu dritt. Meine Mutter ist ab und an durch, wo sie noch unterwegs ist. Ja, aber im Grunde waren wir so zu dritt, zu viert. Also es ist natürlich dann auch wirtschaftlich nicht unbedingt entgegenzurechnen.
Ja. Ja.
Das ist von der Intensität einfach zu hoch. Aber es ist einfach extrem wichtig, dass auch wir als junges Weingut, wo wir jetzt auch in einem gewissen dynamischen Prozess drin sind, auch nach wie vor einfach, ja, gute Weine produzieren.
Auch in so einem Jahr
Auch
gewohnt,
in so einem
gute
Jahr,
Qualität
gerade in so einem
abliefern.
Jahr.
Ja. Hast du denn in der Zeit, von der du jetzt gerade berichtest, so Ende August, doch sicherlich auch mal einen Blick in die Nachbarweinberge geworfen, die vielleicht nicht alle diesen Aufwand betrieben haben wie ihr? Wie sah es da aus?
Dementsprechend. Also es war ja in Deutschland beides Phänomen fast schon dieses Jahr. Natürlich, je nach Standort, je nach Regenmenge, hat es natürlich auch variiert. Und ich habe schon auch dann realisiert, dass wir nicht die Einzigen sind mit der Problematik. Ja, aber am Ende muss ich halt meine Parzellen im Blick behalten. Was dann die Nachbarn außenrum machen, das kann in dem Fall dann nicht meine Sorge sein. Und wir mussten einfach schauen, dass wir ja die Trauben gesund behalten.
Ja, es ist, insofern hast du völlig recht, es müssen nicht deine Sorgen sein. Nur man kann dann manchmal durch auch diese Referenzbeobachtungen, die man so macht, nochmal sich bestätigt auch fühlen, dass man dann doch, obwohl es ja nicht einfach war, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie du sagst, dass man aber unter dem Strich die richtige Vorgehensweise für diesen Jahrgang gefunden hat.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt auch ein konkretes Beispiel aus der Nachbarschaft, wo auch eine zusammenhängende Parzelle von sicherlich fast 1,5 Hektar am Ende gar nicht geerntet wurde. Ja, und das darf halt nicht passieren. Aber ja, wir sind dann eigentlich auch nahtlos in die Lese übergegangen, und haben auch frühzeitig angefangen. Wir waren trotz dessen, dass wir halt echt mit die spätesten Lagen hier bei uns in der Weinbaugemeinde oder generell auch in der Gegend haben, waren wir wieder mit die Ersten, die draußen waren, angefangen haben zu ernten. Bei mir fängt es immer mit dem Traminer an, der auch durchaus anfällig ist gegenüber Regen, und haben den dann aber ja in einer schönen Reihe auf jeden Fall schon mal erstmals ernten können. Und das ist für mich auch immer mit der wichtigste Wein, dass da die erste Gärung, die dann im Keller ankommt, oder die dann im Keller drin ist, dass die einfach auch gut läuft. Wenn die erste Gärung gut läuft, dann kriegst du auch ein besseres Gefühl nochmal für den Jahrgang und wie sich auch die anderen Moschte entwickeln werden. Und so hatten wir dann den kompletten Herbst über halt auch echt phänomenales Wetter, zum Glück. Am Anfang war es extrem heiß. Das hätte ich gern anders.
Sowohl für dich und die Lesetrupps als auch natürlich für die einzelnen Trauben, ne?
Ja, also primär für mich und die Lesetrupps bei den Trauben, ja, ist zumindest so, dass wir sie runterkühlen können. Wir haben einen Kühlcontainer, wo ich geerntete Traubenkisten als Ganze stapeln kann und dann am nächsten Tag auch kühl verarbeiten. Da ich ja im Keller auch ohne Kühlung etc. arbeite, nimmt mir das auf jeden Fall in einem warmen Jahr auch viel, viel Druck raus. Aber klar, zum Ernten ist natürlich, gerade wenn du viel am Selektionieren bist, ist natürlich nicht das Angenehmste, da bei über 30 Grad am Hang zu stehen. Und dann ging die Lese eigentlich so weiter. Wir hatten dann während der Lese eher so, die Burgunder waren schon eigentlich die meisten drin, Riesling noch nicht. Riesling war für mich lange Zeit auch einfach der Gewinner des Jahres, weil so unglaublich schön dahing. Da war es dann so, dass wir dann gegen Ende der Burgunderlese nochmal zwei starke Niederschläge hatten. Zum Glück aber auch ohne Hagelereignis oder so. Da war es in anderen Gebieten hier schon auch wieder ein bisschen anders. Und das hat dann auch dem Riesling ein bisschen zu schaffen gemacht. Also einfach nur durchgehen und schöne Trauben runterschneiden, war leider auch beim Riesling nicht drin dieses Jahr. Aber unglaublich feine Moschte. Das, was wir gelesen haben, hat eine unglaublich schöne Finesse, meiner Meinung nach. Und auch gerade jetzt, für mich sind auch immer die pH-Werte ein guter oder ein wichtiger Aspekt.
Wo lagst du?
Und da haben wir echt durch die Bank
3, 3, 1.
unglaublich stabile pH-Werte reingekriegt. Und da sage ich dann auch gerne, oder da gebe ich dann gerne der Natur auch einfach im Keller freien Lauf, wenn ich weiß, dass wir da in einem etwas geschützterem Umfeld uns bewegen.
Das klingt doch alles in allem tröstlich, ne, im Finale.
Am Ende zählt nur das, was im Keller ist. Die Arbeit, die vorausgeht, die versucht man natürlich gerne so zu halten, dass es auch passt. Aber wenn das Jahr das erfordert, dann müssen wir halt mit dem Jahr gehen und trotzdem einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Und wie gesagt, am Ende ist wichtig, dass wir nur gesunde Trauben in den Keller kriegen. Da haben wir auch bis auf ein paar Spätburgunderfässer die Gebinde füllen können. Das, was in der Gärung noch steht, was schon durch ist, das stimmt auf jeden Fall mehr als tröstlich, definitiv. Aber dafür arbeiten wir ja auch.
Ja, und du hast ja eben angedeutet, wie zurückhaltend ihr im Keller, du im Keller arbeitest. Das heißt, es ist dementsprechend gelungen, fast ausschließlich oder ausschließlich gesundes Traubenmaterial zu lesen. Und du musst jetzt nicht im Keller an der einen oder anderen Stellschraube doch von deinen Grundprinzipien abweichen.
Nee, nee. Also es ist uns nicht nur fast gelungen, sondern es ist uns gelungen, nur gesundes Lesegut mit reinzunehmen. Das hat halt die Lese an sich intensiver gemacht. Aber mit dieser, sagen wir mal, 100% gesund Zielmenge kannst du dann halt auch einfach im Keller beruhigter sein. Und das ist auch mein Ziel. Also ich will im Keller in den Wein nicht mehr eingreifen.
Wenn du jetzt zurückblickst, das ist vielleicht noch ein bisschen früh, da schon endgültige Aussagen zu treffen, gibt es für dich, du hast mir vorhin mal gesagt, der Riesling war für dich ein Gewinner, du hast aber dann gesagt, ja gut, es war aber dann nochmal so ein Tick anders. Jetzt mal auf die Qualität oder auf das Entwicklungspotenzial der gärenden Moste bezogen, auf was freust du dich am meisten? Wo siehst du vor allem Stärken?
Der Zeitpunkt ist in der Tat auch noch ein bisschen früh, aussagekräftig jetzt was sagen zu können. Solange die Hefe noch in Schwebe ist, ist auch, sagen wir mal, der mineralische Komponent auch immer noch ein bisschen überdeckt. Und gerade was dann auch mit der Hefe noch passiert, wenn sie sich dann schön auch setzt und eher in ein reduktives Milieu übergeht, ich glaube erst dann so Richtung Neujahr. Januar, Februar kann ich persönlich mehr Aussagen treffen, welches Potenzial jetzt in welchem Wein steckt. Es gibt wiederum in Riesling dieses Jahr, der hat es mir schon jetzt auch ein bisschen angetan, hängt aber auch ein bisschen mit dem Fass zusammen, in dem er vergärt. Und zwar hatten wir 2017 auf 2018 Eichen bei uns im Wald gefällt, mein Vater und ich, und haben da jetzt nach 5 Jahren Produktionszeit zwei Stück Fässer rausbekommen. Und der Riesling, der jetzt der höchsten Parzelle von uns entspringt, befindet sich circa 400, 500 Meter von dem Eichenstandort entfernt. Heißt, gleicher Boden, gleiches Gestein. Und da bin ich jetzt natürlich unglaublich gespannt, wie sich da ja, der Wein in dem Fass entwickelt, was für eine Symbiose die beiden eingehen. Also das wäre schon auch jetzt gerade was ja mich am meisten interessiert, was da gerade im Keller passiert.
Also ein ganz echter Heimatwein mit einer
Ja.
unschlagbaren Ursprungsidentität.
Ja, absolut. Ja, da bin ich, wie gesagt, ich bin da selber auch wahnsinnig gespannt und ich will den Wein auch 2 Jahre dann im Holzfass lassen. Mit unseren übrigen Weinen, gerade jetzt beim Riesling, bleibt er immer 10 Monate im Fass auf seiner Vollhefe, bis er dann gefüllt wird. Selbst das ist eigentlich schon ein ja, respektive längerer Zeitraum. Aber da würden wir ganz gern mal versuchen, jetzt auf die 2 Jahre rauszugehen.
Wenn du jetzt noch mal auf eine Frage guckst, und zwar, du hast ja in verschiedensten Phasen dir ungeheuer viel Mühe gegeben, intakten, gesunden Trauben zu ernten, die du brauchst für die Art, wie du im Keller vorgehst und wie du auch Wein generell haben willst. So, jetzt die Frage, die ich habe. Ist denn bei diesem, was da jetzt rauskommt im Keller, später dann in die Flasche gefüllt wird, inwieweit ist dann noch Jahrgangscharakter zu spüren oder hast du durch durch diese viele Arbeit, die du gemacht hast, Selektionsarbeit, nicht sozusagen diesen Jahrgang von einer ganz anderen Seite später im Glas, als er für viele war. Weil du eben die schlechten, unbrauchbaren ja eliminiert hast.
Ich verstehe deine Frage. Auf jeden Fall werden wir den Jahrgang im Glas haben. Definitiv, weil das sind einfach die Trauben des Jahres und die sind dann auch, oh, vielen Dank, da kam gerade noch ein Kaffee von der Seite. Das sind die Trauben des Jahres und auf jeden Fall wird es eine hundertprozentige Jahrgangstypizität auch haben. Die Sache ist ja, wir wollen ja am Ende auch ein Glas vor uns haben, was uns Freude bereitet. Und wenn du jetzt ohne die ganze Selektionsarbeit einfach nur den Wein als Gesamtes produzieren würdest, dann würden jemanden wie du und ich nicht vorm Glas sitzen und darüber philosophieren, warum er so schmeckt, wie er schmeckt und sich daran erfreuen, nochmal einen Schluck zu nehmen. So, und das ist halt das schon auch, bei aller Jahrgangstypizität muss das natürlich auch das Ziel schlechthin sein, einen Wein zu produzieren, der auch fasziniert und der auch diese gedanklichen Ausflüge ins Jahr erlaubt.
Ja, natürlich, absolut. Es macht ja keinen Sinn, diese Thematik der Jahrgangstypizität so zu überstrapazieren, dass dann ja auch faules Lesegut akzeptiert wird. Ne?
Ja, funktioniert halt auch. Ich habe es noch nie probiert in der Spontangärung. Vielleicht für die Zukunft mal, vielleicht probiere ich es mal mit einem kleineren Anteil, um rauszufinden, was denn dann passieren könnte. Aber es ist ja auch so, dass ich mit sehr wenig SO2 die Weine fülle. Also wir sind hier in einer absolut unteren Grenze, befinden uns da unterhalb von 40 Milligramm gesamter SO2, die wir zugeben. Und ich habe halt das Gefühl, dass gerade wenn du faules Lesegut mit dabei hast, hast halt einen potenziell höheren Bedarf an SO2. Mhm. Ja, und das ist halt bei mir auch unabhängig davon, dass der Wein gut sein soll, auch das prägende Ziel, auch mit so wenig Schwefel wie möglich auch arbeiten zu können.
Matthias, welche Learnings nimmst du mit ins nächste Jahr, in die nächsten Jahrgänge?
Auch wenn es anstrengend ist, wirst du am Ende für deine Arbeit belohnt. Aber ich habe jetzt keine großen Schlüsse nochmal ziehen können, wie man so ein Jahr in einem anderen Jahr anders oder besser angehen könnten. Am Ende müssen wir die Natur so nehmen, wie sie sich uns gibt. Und das macht dann letzten Endes auch den Beruf, so anstrengend es auch sein kann. Aber das macht es dann doch auch spannend.
Ja.
Und wie du auch gerade vorher mal gemeint hast, gerade in einem schwierigen Jahr wird sich am Ende halt umso mehr zeigen, wer vielleicht auch sein Handwerk verstanden hat.
Ja, und wer auch investiert hat, ne? In Zeit und Energie und ja. Pflegearbeiten.
Ja.
Lieber Matthias, dann danke ich dir ganz herzlich. Schön, dass du hier so freizügig und auch tiefgründig deine Einschätzung rund um diesen Jahrgang zum Besten gegeben hast.
Sehr gerne.
Ja, und ich denke, ich und auch die Hörerinnen und Hörer werden es dir danken.
Prima, dann danke ich auch dir, Wolfgang.
Hab eine gute Zeit und auf bald.
Ebenso, danke, ciao.
Ciao. So, ihr Lieben, das war die 159. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Am Mikrofon war Matthias Wörner vom Hofgut Wörner im badischen Durbach. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus. Dann mit einem Winzer aus Südbaden, genauer gesagt einem Winzer aus dem Markgräfler Land. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.